Hallo Moni.
Hallo Dirasit.
Danke, dass ich dich interviewen darf. Wir sind hier im Seminarhaus Schlegelberg in Oberösterreich, einen Tag vor den Nicht-Dualität-Tagen. Du bist viele hundert Kilometer hier angereist. Kann man sagen, du bist Idealist, dass du so zum Satsang fährst, also um Satsang zu geben, auch wenn es finanziell vielleicht noch nicht mal einen Vorteil bringt? Oder ist es einfach so, dass du nicht anders kannst?
Das ist also ein Unterschied, kann man anders, wenn man Idealist ist. Ja, also wo auch immer Satsang ist in der Welt, wenn ich das Gefühl habe, ich werde dahin gerufen oder es stimmt aus irgendeinem Grund, ohne dass ich den benennen könnte, dann gehe ich dahin. Und natürlich ist es nicht aus finanziellen Gründen. Das ist einfach auch das Setting hier, dass man mit mehreren Lehrern zusammen ist und auch in erster Linie auch, weil viele Menschen hier sind, die ich gar nicht kenne. Ich bin ganz sicher, also ich werde fast niemanden kennen, wenn jetzt der Satsang anfängt. Und das ist immer spannend. Ja, abgesehen davon, dass die Wahrheit immer zieht. Ja.
Gibt es ein bestimmtes Muster, nach dem du dir die Veranstaltung, wo du hingehst, oder die Häuser, wo du Satsang anbietest, aussuchst? Oder ist das immer irgendwie, kommt das spontan oder vom Herzen? Oder?
Ja, einfach war es davon abhängig, wer mich wo einlädt, weil ich mich nirgendwo aufgedrängt habe oder gesagt habe, ich gehe irgendwo hin und dann mache ich Satsang da. Ich habe anfangs immer geschaut, was ruft oder wer möchte, dass ich irgendwo Satsang gebe. Und dann bin ich eigentlich fast immer dem Ruf gefolgt. Und ansonsten, wo ich mich aufhalte oder wo ich dann in den Jahren danach angefangen habe, regelmäßig hinzugehen, da deswegen, weil einfach ich wusste, da sind Menschen, die wieder drauf warten. Und dann hat sich das ergeben, dass bestimmte Orte energetisch besonders spannend sind. Und ja, dann ergibt sich automatisch, wo man dann ist. Und immer wieder ist was dabei, wo ich was Neues ausprobiere. Also wo ich an einem Ort bin, wo ich noch nicht war. Aber ein striktes Muster gibt es nicht, außer dem, dass ich schaue, wenn ich irgendwo war, dass ich möglichst wieder hinkomme. Wenn ich gesehen habe, dass da Resonanz gab und Menschen sind, die dann auch damit rechnen, dass man wiederkommt, wenn man einmal aufgetaucht ist. Ja.
Resonanz heißt, dass du den Eindruck hast, da sind Menschen, die fragen wirklich, da ist wirklich ein Bedürfnis, bei dir im Satsang zu sein und Fragen zu stellen?
Ja. Ja, das heißt es, also wirklich in Resonanz mit der Wahrheit zu sein, also sie für sich erfahren zu wollen oder leben zu wollen. Und dass es einfach eine Herzverbindung ist, auch wenn das ein pauschaler Ausdruck ist, der nicht viel aussagt, aber ja, dass man sich da vertraut fühlt mit den Menschen dort.
Ich würde dich gerne was zum Autofahren fragen. Ich bin ja auch im Sommer viele Stunden in Deutschland unterwegs. Ja. Du auch, das ganze Jahr über. Wie ist es? Ramesh macht ja die Unterscheidung zwischen Working oder hat gemacht zwischen Working Mind und, ich weiß nicht, anderen Mind. Und zum Autofahren braucht man ja eigentlich nur den Working Mind, also das so, dass man das macht, was nötig ist, ne? Also dass man Verkehr im Auge behält, was vor einem ist, was hinter einem ist, die Verkehrszeichen, was gerade angesagt ist. Wenn ich bei mir selber beobachte, dann laufen zusätzlich aber immer noch Gedanken, meistens. Okay. Wie ist das bei dir? Und
ob da noch Gedanken sind, zusätzlich zu der Funktion, dass man ja, Auto fährt, also das bedient. Mhm. Ganz wenig. Natürlich kommt mal ein Gedanke, meine Güte, jetzt staut sich's oder jetzt stehen wir hier eine Stunde wie heute zum Beispiel. Das kommt, aber sonst zwischendurch nicht. Sonst funktioniert es einfach. Also ich floate dahin, kann man sagen, ansonsten. Ja, also ich habe es eigentlich, also ich muss dringend irgendwo hin, aber ich versuche es mir immer so einzurichten, dass es nicht so weit kommt, dass ich dann rasen muss, also wirklich schnell fahren muss.
Und also ich kenne es, wenn da Fließen ist, dass das auch meistens irgendwie sehr angenehm ist oder schön ist oder vielleicht sogar ein Glücksgefühl oder wie ist es bei dir?
Das ist es, ja. Das ist sowieso ja grundsätzlich, aber in den Momenten, wo einfach nur treiben lassen ist, das ist ja so wie Surfen, dann ist das ein Glücksgefühl, ja. Ja, natürlich.
Und wenn du es eilig hast, lässt du dich dann damit treiben, dass du es eilig hast?
Ja, dann bin ich trotzdem noch entspannt. Also ich fahre dann sehr, sehr schnell und total wach. Aber nicht dieses Muss dahinter. Also es ist nicht dieser Zwang dahinter, obwohl ich schnell fahre. Obwohl ich weiß, ich muss schnell fahren, will irgendwann bald ankommen. Dennoch bin ich dabei entspannt. Also es gibt so diese Kombination von totalem Funktionieren, total wach und entspannt.
Wie ist das? Kommen da schon mal Gefühle anderen Verkehrsteilnehmer gegenüber auf? Zum Beispiel, du fährst schnell und jemand schert vor dir aus, was er besser nicht gemacht hätte, weil du nahe dran warst und du musst sehr scharf bremsen oder irgend sowas. Verfluchst du den dann oder ist das ganz cool einfach nur bei dir dann?
Na, ich sag dann schon auch, dass, wenn ich da lieber dabei ist, für mich selber, das ist ein Idiot. Ja, nimmt keine Rücksicht, das sage ich dann schon, ja. Aber das ist nicht wirklich etwas, was mich innerlich irgendwo dann betrifft. Also das kommt, das ist wie ein Reflex. Weil man sieht, es ist verrückt, was da gerade passiert oder riskant. Dass jemand rausfährt und riskiert, dass du eben drauf fährst, weil du einfach zu schnell bist dafür, für so ein Manöver. Ja, das passiert. Also es ist nicht so, dass man da so losgelöst wäre, dass man da gar nichts empfindet oder gar nichts sagt oder dass es einfach alles so läuft und man ist total unberührt. Das ist ja nicht der Fall. Also es ist ja so, dass das Empfindungssystem viel mehr geöffnet ist, je freier das System schwingt. Und von daher ist es klar, dass auch solche Reaktionen kommen. Aber du hängst dem nicht nach. Also das ist dann gut, wenn es passiert und dann ist es gut. Ja.
Und sind da auch körperliche Reaktionen bei dir, wenn du zum Beispiel merkst, du bist jetzt mit um Haaresbreit an einer echt gefährlichen Situation vorbeigekommen? Oder?
Das kann passieren, ja, das kann passieren, dass wenn ich eine Vollbremsung machen muss zum Beispiel, dann merkt das System das natürlich, das ist wie ein Schock. Ja.
Hast du da zu dem Thema irgendwie eine Frage?
Autofahren, zum Moni eigentlich nicht, er macht es immer cool und ist sehr entspannt und bei sich, also das merke ich, was ist richtig konzentriert und voll dabei. Also ich könnte es nie sowas. So.
Aber sie sagt manchmal auch, ich soll cool bleiben, wenn ich dann so eine Äußerung mache. Ich bin dann cool, die Äußerung passiert trotzdem. Und für sie ist das dann so wie, oh mein Gott, ja, jetzt immer nur kein Stress.
Du meinst bei den anderen Teilen, bei den anderen Autofahrern so, ja. Also ich nehme das dann eher persönlich und du nimmst es nicht persönlich.
Ja.
Ja.
Ja. Deswegen ist für sie ist Autofahren richtig Stress. Also das ist, auch wenn ich langsam fahre, wenn um die 100 oder 120, immer so Vorsicht, nicht zu dicht auf und so weiter, obwohl ich nie wirklich jemanden bedränge, das mache ich nicht. Aber gut, durch die Situation bedingt ergibt sich es manchmal, dass man dann, wenn vor einem einer pausiert, dann ist man plötzlich zu nah dran. Ja. Also für Sie ist es nicht wirklich entspannt. Also
ich habe gesagt, leider. Am besten lese ich daneben oder höre irgendwas Französisch oder lesen, dann, dass ich mich ablenke. Aber dabei sein ist nichts für mich.
Ja, Beifahrer haben es manchmal schwerer, ne, weil sie sind in der Situation, der Beifahrer oder die Beifahrerin, ohne selber reagieren zu können.
Ne. Genau, obwohl das ja ein idealer Fall ist. Also in Bezug auf die freie Entscheidung oder den freien Willen, siehst du da, also da kannst du nicht eingreifen. Und das betrifft ja auch den freien oder nicht freien Willen, dass du, wenn du weißt, du hast den nicht, du nichts machen kannst und bist dann den Situationen innerlich, die dann in dir auftreten oder auch im Äußeren ausgeliefert. Wenn du es von der Warte aus betrachtest, dass du das als einen Stress empfindest, so wie sie es jetzt auch empfunden hat, dann ist das so. Ansonsten ist es eine Erleichterung, daneben zu sitzen und nicht fahren zu müssen. Ja? Und so kann man immer alles so oder so sehen.
Ja, man kann es quasi als Schulung nehmen, um zu sehen, dass man keinen freien Willen hat. Man sitzt im Auto und kann nur Ja sagen oder eben nicht Ja sagen und im Stress sein.
Sich am besten da rein entspannen und das spüren, was dann auftaucht. Und wenn das Stress ist, ist es sehr gut. Also wenn man so leicht gestresst ist, wie das jetzt bei ihr dann der Fall ist, heißt es, es ist viel Stress im System. Und dann ist es gut, dass das eine Möglichkeit findet, dass es sich ausdrücken kann. Ja, und dass man es gleichzeitig erlösen kann. Im Grunde genommen müsste sie dankbar sein dafür, dass ich auch total viel unterwegs bin und das möglichst so oft, wie es geht, dabei ist.
Es gibt einige, die haben...
Und ich natürlich schon ein bisschen schneller fahre als normal.
Also einige haben ja Flugangst, die habe ich nicht, aber ich habe vielleicht ein bisschen Autoangst. Gibt es das dann auch, gell?
Ja, natürlich. Ja, klar. Mhm. Ja. Ja, aber das ist die Idee, dass wenn man empfindsam ist, man sich immer ausgesetzt fühlt und versucht, sich zu schützen. Und das ist im Grunde genommen kontraproduktiv. Entscheidend ist für einen selbst, für sein eigenes Wohlgefühl, um zu wissen, wie es einem geht und offen zu sein für die Schwingung von Frieden beispielsweise, dass man da geöffnet ist unter allen Umständen möglichst. Je mehr man versucht, sich zu schützen, umso mehr bedrängt es einen. In allem, auch beim Autofahren.
Würdest du sagen, man braucht eigentlich keine Herausforderung zu suchen, weil die serviert das Leben sowieso, oder?
Ja, das ist wahr, ja, ja. Es funktioniert auch nicht, die zu suchen. Also es gibt ja Menschen, die sagen, ich habe Angst in mir und wie mache ich es, dass ich jetzt die Angst loswerde? Und dann kann man wirklich immer nur den Hinweis geben, ja, das Leben, das bringt es dir. Und wenn ein Moment kommt, in dem Angst ist, dann ist der wertvoll. Wenn du versuchst, ihn zu kreieren, hat das eine ganz andere Qualität, die das nicht wirklich auflöst und die dich nicht damit konfrontieren, wirklich mit dem Thema in dir. Denn es, Dinge aufzulösen in Bezug auf Angst heißt, dass man sich total dem stellen muss, wovor man wirklich Angst hat. Und das heißt nicht zu versuchen, jetzt ein bisschen Angst zu spüren und dann ist es gut. Das ist in der Regel nicht ausreichend.
Du hast eben den Begriff erwähnt, etwas persönlich nehmen. Ja, was ist der Unterschied zwischen etwas persönlich nehmen und nicht persönlich nehmen?
Ja, du siehst, es passiert etwas, aber es bewirkt nicht, dass in dir eine Emotion dazu auftaucht, also eine Reaktion, die darauf einsteigt und dann sagt, so, ich habe jetzt damit ein Problem und ich und ich und ich. Also es ist eigentlich immer die Ich-Identität, die dann einsteigt. Und unpersönlich zu sein bedeutet, in der Position zu sein, die das beobachtet, was da passiert. Also auch, was in dem System passiert. Und wenn es Reaktionen sind, auch die. Denn ich habe ja vorhin geschildert, die kommen unweigerlich in Momenten, wo es eng wird, kommen Reaktionen im System. Das System schützt sich ja. Und es muss ja auch eine Portion Angst haben. Und auch Respekt vor Situationen, damit es überleben kann. Das ist ein Grundprinzip im System. Und da passieren Reaktionen, aber die werden dann erlebt als etwas, was in dem System stattfindet, was gefühlt wird, ja. Aber du bist nicht auf der Ebene der Aktion, sondern auf der Ebene dessen, das Beobachten ist.
Und die Aktion passiert von allein, oder?
Die passiert von alleine, natürlich, ja.
Hat man die Wahl, was persönlich zu nehmen oder nicht?
Nein. Nein. Grundsätzlich hat man keine. Dann hat man auch keine, etwas persönlich zu nehmen oder nicht. Aber die Menschen glauben, sie hätten das. Selbst wenn man ihnen sagt, du hast nicht wirklich eine Wahl, schau dir es an, wie das Leben dir die Momente präsentiert, in denen du glaubst, dass du handelst, entscheidest oder einen freien Willen hast oder entscheidest. Und dann ist eigentlich ziemlich klar oder relativ schnell klar, dass das nicht der Fall ist. Aber die glauben dann trotzdem, dass man dann bestimmte Dinge entscheiden kann. Und manche Lehrer sagen ja auch, du hast keinen freien Willen, du kannst nichts entscheiden, aber du kannst wählen, ob du frei sein willst oder nicht. Das ist ein Widerspruch in sich für mich. Entweder das eine oder das andere. Eine Mischung aus beiden gibt es nicht.
Und dann gibt es auch Lehrer, die sagen, du hast keine freie Wahl, außer dahin, wo du deine Aufmerksamkeit hinlenkst.
Ja,
das ist auch ein Widerspruch.
Das ist ein Widerspruch, ja. Du musst allerdings nach dem leben, wie deine Anschauung ist. Also wenn du der Ansicht bist, du hast eine freie Wahl, musst du danach leben. Dir jetzt dann zu sagen, ich habe keine, oder dir in Momenten einzureden, das war ja die Frage, kann man etwas dann unpersönlich nehmen? Ich nehme es jetzt mal nicht persönlich. Damit hast du schon persönlich genommen, in dem Versuch, nicht persönlich zu nehmen. Ja, damit hast du schon eine persönliche Entscheidung getroffen. Und zumindest hattest du die Idee, dass du die als Persönlichkeit triffst.
Bei mir wirkt es eher entspannend, dass ich keine Wahl habe. Aber oft wirkt es anders.
Ja. Ja, es wirkt so und das ist ja auch, denke ich, das Prinzip, was letzten Endes dieses Leben hier von uns als Mensch am Laufen hält. Also weshalb es, ich will nicht sagen, das ist der Grund, weshalb wir da sind, aber das ist eines der Kriterien, dass wir uns dadurch ausdrücken, dass wir anfangs jedenfalls glauben, dass wir das sind, was wir nicht sind. Also die Form und alles, was daran stattfindet und auch den Aspekt des Denkens, dass wir den unter Kontrolle haben, dass wir das bestimmen können. Und weil es taucht ja so auf in unserem System als eine Empfindung, wenn wir Gefühle haben, und die Gedanken tauchen auch in dem System auf, beziehungsweise sie werden dadurch registriert. Und ja, je mehr das in uns auftaucht und je intensiver diese Aspekte in uns sind, umso mehr glauben wir, dass wir das sind in dieser Form. Ja, und dann leben wir danach und dann ist es nicht unbedingt Ziel dieser Existenz hier, dass alle für sich erkennen, dass sie keinen freien Willen haben. Weil die meisten danach leben, als hätten sie einen, obwohl sie keinen haben. Obwohl es ganz offensichtlich ist, dass sie bestimmte Dinge nicht entscheiden und nicht nur bestimmte Dinge, sondern das Denken an sich nicht ihrem Willen unterliegt.
Aber es kann sowas wie Wille passieren. Also ich würde jetzt nicht sagen, das ist mein Wille und ist frei, aber Wille in dem Sinn, dafür gehe ich, da ist jetzt Energie für da, ja. Und da setze ich mich total für ein.
Ja.
Oder das, wobei ich weiß nicht, was es dann ist, das Ich, aber irgendwie das Gefühl.
Ja, das im Grunde genommen ist Wille eine ganz neutrale Kraft, die dann entweder gefärbt ist von der Idee, dass man den persönlich hat, und dafür verantwortlich ist, wie das auch abläuft, oder eben dafür, dass sich eine Energie ausdrückt, die in eine bestimmte Richtung geht, welche auch immer, ganz neutral. Und mal geht die Energie dahin, mal geht sie dorthin. Aber du bist da nicht dafür verantwortlich und beschäftigst dich nicht damit, warum sie jetzt hier und dorthin geht. Manchmal ist es ein Teil davon, ja, dass man das erforscht, wie zum Beispiel im Satsang, wenn bestimmte Themen auftauchen in Bezug auf Willen oder Nichtwillen. Ob man das bestimmt, was man tut oder nicht. Und wie man damit umgehen soll, dass man keinen hat, zum Beispiel. Ja, es ist ein Paradox, dass wir letzten Endes keinen haben, aber immer wieder der Hinweis kommt, ja, tu dies oder lass dies, was ja auch zum Satsang gehört. Dass man da Ratschläge gibt, beziehungsweise gefragt wird, mit dem Wunsch, dass man eine Richtung weiß, wohin der Wille gehen soll. Und dann sagt man jemand mir etwas und sagt, mach das doch, und man weiß ganz genau, wenn es ansteht, wird es passieren. Aber nur weil das jetzt gesagt wird und der andere dann versteht oder glaubt, verstanden zu haben, was er dann machen soll, wird es noch lange nicht in der Situation, um die es dann geht, wirklich auch machen können. Denn wenn es nicht ansteht und ein anderer Aspekt an der Oberfläche ist, der die Aufmerksamkeit an sich zieht, dann ist da keine Chance, dass ich das ausdrücken kann. Aber in dem Moment kann man dann, wenn man dafür offen ist, ganz prima sehen, einen freien Willen oder eine Wahl, etwas zu entscheiden, gibt es nicht. Denn sonst könnte ich ja das, was in mir an unangenehmen Aspekten ist, an unangenehmen Gedanken und Reaktionen abstellen. Aber das sehe ich gerade bei Menschen, bei denen sehr extreme Reaktionen auf Dinge passieren, wie zum Beispiel im Verkehr. Ja, jemand, der in meinem Energiefeld, in meinem in Anführungsstrichen Energiefeld ist, der damit ein riesengroßes Problem hat, und der lange schon danach sucht, dass er das abstellt. Aber sobald diese Situation wieder auftaucht, dass er sich da als jemand empfindet, der in einer Situation ist, die bedrohlich ist oder wo andere ihn bedrängen oder wo er sich in einer Rolle fühlt, wie als Kind ausgeliefert, da ist vorbei mit der Idee, dass man es anders machen kann. Ja. Also solange noch in uns Energien sind, und die dazugehörigen Gedanken läuft das Programm des automatischen Reagierens auf Situationen einfach weiter.
Es ist ja auch im gewissen Sinne ein Trugschluss, dass man zum Beispiel denkt, der Satsanglehrer hat jetzt das gesagt zu dem, der zu ihm gekommen ist, und bei dem hat sich dann was verändert, der hat sich danach anders verhalten. Es kann ja auch so sein, das stand einfach fest, dass er sich anders verhält und dass der Satsang-Lehrer das gesagt hat, war wie so ein Sog dahin, genau, der passiert ist. Ne? Also dass das eine das andere begründet oder überhaupt, dass sie zusammenhängen, wissen wir im Grunde gar nicht. Ne?
Wissen wir nicht. Und wir könnten auch sagen, es ist ein ganz anderer Einfluss. Aber dennoch ist es so und es erscheint so, dass dann in Bezug auf eine Frage möglicherweise oder auf einen Kontakt miteinander dann eine Reaktion oder nicht mehr Reaktion erfolgt oder eine Lösung von etwas, das dann so aussieht, als hätte man das bewirkt bei jemandem. Aber natürlich tut man das nicht. Und ich sehe es auch so, wie du es geschildert hast, dass man, wenn das überhaupt so geht, spürt, was in dem anderen jetzt an Möglichkeit ist und man das ausdrückt. Dass man praktisch den Ausdruck dafür liefert, für das, was jetzt ansteht. Aber nicht, dass man das ausdrückt und der andere reagiert darauf oder das erlöst sich in ihm. Das ist immer eine Geschichte, wo Ursache und Wirkung letzten Endes nicht bestehen.
Das hängt sowieso zusammen. Ne? Wir reden jetzt nur darüber und nennen das eine so und das andere so. Aber es ist ja eins. Ne? Auch was in der Zukunft passiert, würdest du auch sagen, das ist eins mit dem, was jetzt ist.
Eins mit dem, was jetzt ist, würde ich nicht sagen, weil wenn wir von jetzt reden, müssen wir dann auch von davor und danach reden. Aber das alles letzten Endes in dem sogenannten Ausdruck, der dann kommt, schon enthalten ist. Also auch jetzt. Also jetzt gibt es keine Zukunft, es ist alles jetzt und die Zukunft ist ja auch immer jetzt. Und selbst die Vergangenheit, von der wir sprechen, von der wir glauben, in der leben wir noch, wenn wir davon sprechen, ist ja auch jetzt. Und weil es nicht mehr jetzt. Also es ist nicht mehr früher, sondern es ist jetzt. Und insofern ist es alles gleichzeitig. So kann man sagen. Und in dieser Idee von jetzt und Vergangenheit und Zukunft ist so eine Entschlüsselung von den Dingen, die passieren, sodass wir glauben, wir können sie analysieren. Also wie eine Ausdehnung von der Gleichzeitigkeit von Zeit in eine Bewegung, die Zeit und Raum ist. Und dann empfinden wir das, als würde es jetzt passieren und ein anderes würde dann später passieren oder davor ist was passiert, aber tatsächlich läuft alles gleichzeitig ab. Aber wer kann das mit seinem Sinn nachvollziehen? Mit unseren Sinnen können wir Zeiträume nachvollziehen. Aber tatsächlich ist das ganz anders.
Dieses Denken in zeitlicher Abfolge, Reihenfolge und Begründen, kommt es einfach aus dem praktischen Leben, weil da kann es ja hilfreich sein. Wenn eine Uhr kaputt ist, dann guckt der Uhrmacher vielleicht, was ist daran falsch, also woran liegt es. Also im praktischen Leben macht es ja wohl Sinn, nach Gründen und Zusammenhängen zu forschen. Ne?
Das macht Sinn, ja. Das brauchen wir auch. Wenn wir die Fähigkeit nicht in uns haben, können wir auch nicht die Dinge auflösen, die uns glauben lassen, dass wir jemand anderes sind. Also, oder die Verletzungen aus der Kindheit, die uns binden an bestimmte Erfahrungen, die wir immer wieder erholen und uns davon nicht lösen können. Wenn wir die Dinge verstehen, die Zusammenhänge verstehen, und dann suchen wir auch nach einem Grund natürlich und nach einer Ursache. Aber absolut gesehen wissen wir deswegen trotzdem, dass das nicht das Einzige ist, sondern dass es mehr Aspekte gibt in dieser ganzen Geschichte. Nämlich erstens mal das Ganze, weil man nichts, wie du sagst, auch getrennt sehen kann von dem Ganzen. Und dann gibt es immer auch bei Verletzungen zum Beispiel den anderen Teil, der selten gesehen wird. Es ist immer ein Teil der Verletzung, die scheinbar von außen passiert und der eigene Anteil ist daran. Von daher ist die Frage, wer verletzt wen und wer zwingt wen dazu, dass er den anderen verletzt zum Beispiel sogar oder dass er den anderen verletzen muss. Also auch wenn man da halt auch schaut, gibt es auch nicht Ursache und Wirkung. Trotzdem kann man dann daran sehen, wenn so etwas passiert, dass es eine Resonanz geben muss. Also so sehe ich das dann. Und dann entschlüsselt sich die Einfachheit der Zusammenhänge und dann kann man einen Teilausschnitt schon für sich betrachten und kann auch eine Lösung finden. Also was immer wem passiert, hat etwas damit zu tun, dass man diesen Anteil in sich hat. Oder den gegenteiligen Pol derselben Energie. Und das weist darauf hin, dass man daraus eine Lösung finden kann, um es aufzulösen, von dem man dachte, es ist so, ist es aber tatsächlich anders. Also das Leben ist keine Einbahnstraße. auch in unseren Erfahrungen nicht.
Mir drängt sich so eine Frage auf, also so ein Satz, La Grande Vita, bezeichnen einige dazu das große Leben. Und mir fühlt es, also dieses Gesamtpaket, um was es wirklich geht hier, diese Energie, weil es geht nicht um diese Einzelheiten, diese Kleinigkeiten, also das große Ganze. Kannst du vielleicht was darüber sagen? Ganz kurz, ich will.
Ja, natürlich. Das haben wir ja auch angedeutet eben, dass es nicht nur, dass die Dinge nicht nur im Detail passieren, sondern dass es große Zusammenhänge gibt. Also dass letzten Endes das, was passiert, bestimmt wird durch das, was im Universum ansteht und nicht, was im persönlichen Bereich ansteht. Also dass das immer eine Unterordnung ist letzten Endes. Und La Grande Vita drückt nichts anderes aus, das heißt ja das große Leben, dass letzten Endes alles einfach eine bestimmte Richtung nimmt, aber niemand weiß, welche sie nimmt und auch nicht warum. Und es auch niemanden gibt, der es bestimmt. Und dennoch hat man, das drückt dieser Begriff, glaube ich, aus, einen Respekt davor, weil es eine Intelligenz gibt. Also wir haben Respekt vor dem, wie sich das Bewusstsein als Welt auch ausdrückt. Bei all den Schmerzen, die es auf dem Planeten gibt und dem Leiden und all dem, dennoch ist da eine ungeheure Intelligenz und Qualität. Und alles durchdrungen von letzten Endes Liebe. Liebe ist der Ursprung von all dem, was hier passiert. Und damit auch die Möglichkeit, dass alles passieren kann. Also das verstehe ich unter dem großen Leben. Und wenn man offen ist für diese Ebene, natürlich dann die kleinen Details keine Bewandtnis mehr haben, also keine Bedeutung mehr haben, die verlieren an Bedeutung. So dass man dann sehen kann, was zählt, der große Zusammenhang und jenseits vom großen Zusammenhang. Und dann sind wir natürlich bei der Frage, wer oder was bin ich tatsächlich, bin ich verschieden von dem großen Leben, das hier alles entscheidet. Bin ich wirklich verschieden von dem großen Leben oder kann man wirklich von dem großen Leben verschieden sein, was alles regiert und als einziges ist, ohne dass es was tut? Also eine regierungslose Regierung, ohne Interessen. Das kann eigentlich nur Liebe sein, weil das Erlaubnis ist, dass das, was in einem selbst passiert, zum Ausdruck kommt, also zum Vorschein kommt. Und wenn das sich in uns als Mensch öffnet, dann kommt das in uns zum Vorschein, weil es als Qualität da ist und dann Raum bekommt. Also nicht nur das, was an Qualität da ist, sondern auch die anderen Aspekte, die das verdecken natürlich auch. Aber darum geht es, dass man diese Öffnung darin hat, in diese Qualität, also dass man natürlich sich löst von den Details und dann den großen Zusammenhang sieht. Und das ist auch immer wieder ein Hinweis im Satz, dass man einfach sieht, wie begrenzt diese Ausschnitte des Lebens sind und der Versuch, in diesen Bereichen Lösungen zu finden, die relativ und unbedeutend sind, letzten Endes. Also die für einen sehr bedeutend scheinen, aber letzten Endes, wenn man das große Ganze betrachtet, gar keine Bedeutung haben. Und, aber das ist nur möglich, wenn man die große Bedeutung in sich selber findet oder eben einen Geschmack dafür bekommt. Das heißt also, anstelle der Beschäftigungstherapie mit persönlichen Aspekten, die versuchen, sich selbst zu bestätigen oder die besonders sein wollen und persönliche Interessen verfolgen, dass man da diesen Aspekt kennt, der unpersönlich ist und der die Freiheit von dieser Idee von Person ist. Nur dann kann man sich davon lösen. Nur dann hat man diesen Blick auf das große Ganze. War das, was du meintest in etwa?
Ja, dass man sich nicht in Kleinigkeiten verliert und sich so bedeutend sieht und dann zwar wichtig die Situation, die gerade da ist, aber dass man wirklich mitbekommen, was es wirklich geht, das Größere in einem selbst, also das Höhere in dem Ganzen halt.
Ja. Ja.
Manche verbinden ja auch den Satz, es gibt keinen freien Willen, mit der Aussage, es ist alles vorbestimmt. Also mir will das irgendwie nicht einleuchten. Also ich erlebe es eher so, das hängt gar nicht zusammen, diese beiden Ausdrücke oder Phänomene, sondern das Leben ist jeden Moment neu und frisch und das braucht weder vorbestimmt noch nicht vorbestimmt zu sein. Es ist einfach so, wie es ist. Kannst du das kommentieren?
Das sehe ich ganz genauso. Ich sehe auch, dass jeder Moment frisch auftaucht, obwohl es für uns so aussieht in unserer verlangsamten Wahrnehmung, als gäbe es da diesen Fluss oder diesen Zusammenhang. Es taucht alles frisch auf und ich sehe so, wir haben keinen freien Willen. Ja, das habe ich schon oft gesagt. Es ist, wie es ist. Also es kann nicht anders sein, als es ist, sagen wir so. Es kann nicht anders sein, als es ist, weil es eben so auftaucht. Als Fertigprodukt. Also die Welt ist ein Fertigprodukt in jedem Moment, wo sie auftaucht. Und wir könnten eigentlich sogar sagen, sie muss noch nicht mal gelebt werden. Aber sie ist nicht vorbestimmt in dieser Weise. Sie kann dennoch nicht anders sein. Und das klingt schon ziemlich schräg, da muss man schon ein halber Philosoph sein, dass man das nachvollziehen kann, welchen Unterschied das macht. Aber Vorbestimmung bedeutet ja, dass es da jemanden gibt, der eine Bestimmung festlegen kann. Und wenn wir bei uns schauen und finden niemanden und wir schauen dann noch, wenn wir erkennen, wer wir sind, da ist auch auf der sogenannten höheren Ebene niemanden. Es gibt auch keine göttliche Individualität, die etwas bestimmen könnte. Und dann ist eigentlich klar, dass niemand das bestimmt. Also ist es nicht vorherbestimmt. Aber dennoch kann es nicht anders sein, als es ist. Wenn es anders sein könnte, gäbe es die Möglichkeit, dass es eine Entscheidung gibt, die dazu führt, dass es anders ist. Also von daher kann es nicht anders sein, als es ist. Für mich ist es so eindeutig. Könntest du damit leben? Dass es nicht anders sein kann, als es ist. Und
ja, es kann nicht anders sein, als wie es ist. Aber für mich stimmt trotzdem auch der Satz, es ist vielleicht noch Potenzial da, zum Beispiel, dass die Menschen friedlicher zusammenleben. Also okay, der Satz wird für mich auch stimmen.
Ja. Ja, ist ja nicht verkehrt, den Wunsch zu haben. Also Wünsche tauchen auf, die sind ja deswegen noch lange nicht persönlich. Und wenn sie sich durch viele Menschen ausdrücken, insofern als sie ihren inneren Frieden suchen und finden, dann passiert das ja auch. Also dann setzt sich so um. Den Wunsch aber weiß ich, haben viele und hatten viele und haben auch viele Meister. Und Papaji hat auch immer gesagt, es möge Frieden sein, du kennst es ja auch, ja, für alle Lebewesen und so weiter. Dann mögen sie glücklich sein und in Frieden leben. Und tatsächlich sehen wir uns nicht in dieser Zeit, in der sich das so umgesetzt hat, wie der Wunsch das ausdrückt. Also der Wunsch kann da sein, ob er sich deswegen umsetzt, ist eine andere Frage. Inwieweit hat das jetzt was mit Vorbestimmung zu tun? Also du meinst, dass man diesen Wunsch persönlich haben kann?
Nein, ich meine, das Leben ist jetzt so, wie es ist, 100%. Es kann nicht anders sein, sonst wäre es anders. Es taucht einfach so auf.
Ja.
Und trotzdem kann man das Gefühl haben, es könnte sich woanders hin entwickeln. Oder vielleicht auch den Wunsch oder die Vorstellung oder die Vision.
Ja. Aber ist es wirklich ein Trotzdem oder ist es nicht auch wieder ein Teil von dem, was auftaucht?
Das ist ein Teil von dem, was auftaucht, ja.
Und damit gibt es auch ganz sicher eine Richtung vor, denn ich denke, alles, was sich ausdrückt, also jeder Gedanke, der stattfindet, trägt dazu bei, zu dem Gesamtausdruck, der passiert. Und wir wissen nicht wirklich, welchen Einfluss das hat. Denn für mich ist jeder Gedanke Realität. Also wirkliche totale Umsetzung von Realität. Wenn du zum Beispiel jetzt an Freiheit oder Frieden oder Liebe denkst, ja, dann nehmen wir einen Griff, nehmen wir die Liebe. Wie weit ist jetzt irgendwo weg, auch was die Empfindung angeht von Liebe? Wir haben jetzt nur Liebe gesagt. Kannst du sie wahrnehmen?
Ja. Ja, wenn ich irgendwie nach tiefer gehe oder nach innen, im Grunde weiß ich, dass alles nur Liebe ist.
Ja, aber was ich meine ist, weil wir sind ja im Satsang auch deswegen, weil es da Menschen gibt, die glauben, sie wären noch nicht an dem Punkt, obwohl sie es immer schon sind. Also sie wollen Liebe, obwohl sie Liebe sind. Und meine Erfahrung ist die, wenn ich das Wort Liebe sage und das ja auch meine, dann ist diese Qualität für mich präsent sofort. Sofort. Und so glaube ich auch oder weiß ich, dass jeder andere Gedanke, der auftaucht, mit welcher Motivation auch immer verbunden, eine Wirkung hat. Und so das gesamte Universum aus verschiedenen scheinbar Einzelteilen als das entstehen lässt, was es ist oder sich ebenso ausdrückt.
Wenn ich jetzt als Beispiel sage, meine Vision wäre es, in einer Schenkungsgesellschaft zu leben, also wo Menschen einfach geben, was sie geben wollen, möchten, gerne tun und so viel Vertrauen haben, dass alles, was sie brauchen, zurückkommt. Ja, kommt da eine Schwingung dafür irgendwo an, oder?
Ja, natürlich. Ich denke, das ist, was du dann jetzt sagst, ist schon Ausdruck einer Schwingung, die schon seine Wirkung hat und die sich durch dich ausdrückt. Es ist ja nicht dein persönlicher freier Wille, dass diese Idee in dir ist. Und die Frage ist, lässt sich sowas wirklich umsetzen? Prinzipiell?
Nicht von mir persönlich, aber das Leben hat alle Möglichkeiten.
Ja,
hat das. Ohne Willen, und es passiert, was passiert, aber die Möglichkeiten, ich denke, das Leben ist unendlich intelligent und alles, was, es kann alles passieren.
Ja, das ist wahr. Prinzipiell kann alles passieren. Im Moment kann ich es nicht sehen, weil da einfach eher das Bewusstsein in die Richtung tendiert, sich eher zu bereichern. Und nicht auf die anderen zu achten. Also dann würde es so aussehen, dass dann einige das tun und die Mehrheit versucht davon zu profitieren.
Mein persönliches Leben oder Erfahrung ist aber, also ich versuche auch zu geben und meine Erfahrung ist, es kommt alles. Also
ja.
Im Grunde kann man es jetzt schon leben. Vielleicht nicht jeder, ich weiß nicht, was da alles mitspielen muss oder beziehungsweise mitspielt, das passiert einfach. Ne?
Ja, da passiert es, wenn dieses Vertrauen da ist, dass du siehst, dass du da in dem Plus bist und freigibst und siehst, dass es wiederkommt oder eben auch nicht damit rechnest, dass es wiederkommt. Darum geht es ja im Grunde genommen. Also, dass man das völlig abgibt, dass man für das, was man gibt, das haben will. Dann ist es freies Geben. Und dann kommt immer was zurück, denn das ist die Fülle selbst, die sich ausdrückt und die auch ins Leben zieht. Und das ist wahr. Also danach zu leben, dass du Fülle bist, ist total perfekt. Und möglichst andere daran teilhaben lassen. Ja.
Bei mir ist jetzt nicht so, dass ich gebe und dann, du hast es ja gesagt, das kommt dann da zurück, aber das Grundgefühl ist einfach, ja, mach mal ruhig, lass mal fließen und gib ruhig und irgendwie so ein optimistisches Wohlwollen ist irgendwie da und ohne danach zu schielen, kommen die Sachen. Ne?
Ja, ja, das ist das Geheimnis. Wenn wir nichts wollen, dann kommt alles. Also das bezieht sich auch auf unsere Natur. Wenn wir uns nicht mehr darauf besinnen wollen, um die zu bekommen oder die zu sein, und kein einziger Wunsch mehr da ist, dann enthüllt sich dir das, was du bist. Und natürlich hat das auch eine Resonanz zur Fülle im Äußeren, also auch zu materiellen oder in Bezug auf Menschen, die man trifft. Es ist ja auch totale Fülle, mit Menschen zu sein und in Feldern zu sein, wo Liebe ist. Also einfach mit den Menschen zu sein, ohne dass sie anders sein müssen. Obwohl es ein scheinbarer Widerspruch ist, wenn man zum Beispiel einen Satz angeht, um anders sein zu wollen. Und der Lehrer ist bereit, dann dabei zu unterstützen, die Schüler auszulehren. Ja, die Frage ist das Geben, wenn man auslehrt? Also somit gibt ein Lehrer nichts, sondern er nimmt. Aber am besten natürlich nicht für sich, sondern nimmt die Täuschung weg, die Illusionen und führt im besten Fall zur Enttäuschung oder wenn es nicht mehr nötig ist, dann zu der Erkenntnis, dass man ohne Wunsch das immer schon ist.
Kann man sagen, der Lehrer gibt seine Präsenz oder ist es uninteressant, das zu sagen, weil da keiner ist, der was gibt?
Ja, also man kann seine Präsenz nicht geben, die ist einfach niemand kann sie auch nehmen. Außer steht an, dass da eine Öffnung ist in einem selbst in Bezug zu dieser Präsenz. Denn niemand kann sich selbst geben. Sonst würde es bedeuten, wir könnten Liebe geben. Präsenz ist ein Ausdruck von Liebe, auch wenn es sich oft als Stille zeigt, aber es ist ein Ausdruck von Liebe und die kann man niemandem vermitteln. Aber die kann sich auch nur enthüllen, wenn sie in dem sogenannten scheinbar anderen vorhanden ist, in eben der Qualität.
Sehr schön.
Erstaunlich, danke. Ich weiß nicht, ob ich. Nein, warte, dass du sagst, sehr schön, sondern dass du noch was fragst. Frag, wenn nee, du noch Fragen
ich
hast.
In Argentinien vor vielen Jahren stand auf einer Wand geschrieben: Cuando nada esperas, todo llega. Wenn du nichts erwartest, ist alles da. Also ist das das Schöne einfach.
Ja. Ja.
Nichts zu erwarten, wenn das möglich ist.
Das ist total schwierig. Es kommt darauf an, wo du stehst innerlich oder wie deine Bewusstheit beschaffen ist. Wenn du jemand bist, der aus der Bedürftigkeit heraus etwas will, und anfangs ist es so, im Satsang kommen nicht Menschen, die schon erfüllt sind, sondern es sind Menschen, die was wollen. Und das ist auch nötig, weil sonst bist du nicht im Satsang. Aber das wäre ein Ausdruck des Willens zum Beispiel. Unpersönlich, weil niemand entscheidet sich persönlich in den Satz anzukommen. Das ist ja das tödlichste Event überhaupt. Ja. Also, oder die Garantie, dass du stirbst, wenn du total in den Satz an bist. Also total bist. Das heißt also, die Ideen von dir sterben. Und wer da freiwillig hingeht, der muss es riskieren. Dass all seine Ideen, all die Fantasien, all die Hoffnungen in Bezug auf das Scheinleben irgendwann mal greifen und dass man dann dadurch glücklich ist. Und was ist dann? Man nimmt den Menschen dann das. Das ist absolut notwendig. Also all die Wünsche und Hoffnungen, Erwartungen. Kann man sie nehmen? Auch nicht. Es ist auch wieder ein Zusammenspiel von, dass da in den Menschen die Bereitschaft dafür da ist und der Lehrer das spürt und dann sich das ausdrückt, was durch ihn kommt, und der sogenannte Schüler oder Mensch, der das hört, das dann versteht, nehmen kann oder energetisch davon berührt ist. Aber nichts, was man versucht zu machen, hat da irgendeinen Raum, und aber auch nirgendwo anders. Man kann nicht für jemand anderen irgendetwas übernehmen oder tun. Auch ein Meister kann das nicht. Aber er ist natürlich in seiner Qualität auf einem anderen Level, könnten wir sagen, energetisch zumindest, und möglichst auch in der Bewusstheit. Und von daher ist es etwas, was dann ein Scheinschüler, sagen wir mal ein Scheinschüler, möglicherweise nutzen kann, um das in sich zu entdecken. Und diesen Kick braucht. Aber es ist nicht, weil der Meister alleine oder der Lehrer alleine da in der Position ist, sondern da kommen auch viele Faktoren zusammen.
Ich habe noch eine Frage für mich persönlich. Und zwar betrifft, du hast es vorher schon so erwähnt, dass Verletzungen immer eine Resonanz irgendwie in dem haben, der sie so erlebt. Wie ist es zum Beispiel mit Geburtstrauma? Also bei mir ist es so, dass ich relativ oft aus einem Traum aufwache und dann weiß, ja, das war Geburtstrauma. Ne? Und ich frage mich dann, okay, ist ja sehr bequem, wenn das einfach so im Traum hochkommt und was weiß ich, vielleicht dadurch verarbeitet wird oder auch nicht, aber auf jeden Fall so erscheint. Aber da ist irgendwie die Frage, wenn das so nah sitzt oder wenn das überhaupt da ist, wird es dann anstehen, da irgendwas zu machen in der Richtung? Also beeinflusst mich das vielleicht oder ohne, dass ich es merke sonst, oder überhaupt, gibt es irgendwas für ein Thema, wo ich irgendwie aktiv werden sollte?
Das ist ganz schwer zu beantworten, weil sich jetzt da noch nicht mitgeteilt hat, welchen Grad das hat. Und wenn es im Traum auftaucht und immer wieder mal verarbeitest du vielleicht etwas, was du schon anderweitig verarbeitet hast. Ich glaube, du hast auch mal gesagt, du hast Techniken angewandt, auch
Primärtherapie,
auf der Oschuk, genau, um da immer wieder geboren zu werden in einer Form, die geheilt ist. Die Problematik ist nicht unbedingt primär die einem passiert ist, also der Umstand, sondern es ist immer die innere Verwicklung, die man damit hat. Also zum Beispiel Problematik bei der Geburt ist so meine Kenntnis, dass man da einfach nicht auf der Welt sein will, obwohl man zu dem Zeitpunkt noch gar nicht das Bewusstsein hat, dass man darüber nachdenken kann. aber das System das ausdrückt. Also das System schon von vornherein eine Aversion gegen Leben hat. Und dass das dann wichtig ist, dass man das integriert, damit man sagen kann, okay, ich habe ein Ja hier, auch zu dieser Form, weil das ist ja das Schwierigste, dass man, obwohl man die Form nicht ist, trotzdem ein Ja dazu findet, dass das Menschsein ist hier und sich alles, auch die göttliche Präsenz und alles durch Menschsein ausdrückt. Wenn das jetzt irgendwas wäre, was in dem Bereich für dich wesentlich ist, nämlich dass du sagst, ich fühle mich nicht wohl, ich finde meinen Platz hier nicht, oder ich habe immer das Gefühl, es fehlt was, weißt du, so irgendwie, dann würde ich sagen, dann ist es zwingend notwendig. Das Gefühl habe ich jetzt so bei dir nicht, sondern dass du eher deinen Platz gut gefunden hast. Aber ich kann jetzt nicht tief in dich reinschauen und sehen, ob es da noch irgendwas gibt, von dem du glaubst, da ist noch ein Aspekt in mir, der ist noch auch nicht geboren vielleicht und der will noch ins Leben kommen. Ja. Irgendein Aspekt, von dem du denkst, da fehlt noch was. Dann wäre es gut, da hinzuschauen, aber du hast schon so viel gemacht. Das ist schwierig. Dann da noch eine Methode zu finden, die das offenbart. Was ich davon weiß, ist im Grunde genommen, wenn es ansteht, dass es sich für dich zeigt, dann durch die Hinwendung an das Höchste. Weil das alles auflöst, was uns daran hindert, dass wir uns immer darin aufgehoben fühlen oder uns als das erkennen. Das bringt alles zum Vorschein, was das möglicherweise nicht zum Vorschein kommen lassen kann, dass man sich als das erkennt, was man ist. Andererseits, wenn da die Tendenz ist, dass du meinst, da ist noch was, dann durch den Wunsch, dass du möglichst wissen willst, was es ist.
Was meinst du jetzt genau mit Hinwendung zum Höchsten?
Ja, dass du dich auf deine Natur besinnst in irgendeiner Form, dass du den Frieden im Sinn hast oder die Liebe im Sinn hast, dass du das nicht mehr loslässt in Bezug auf deine Aufmerksamkeit, was du wirklich bist. Irgendein Aspekt aus dem Bereich der Spiritualität, der anziehend ist für dein System, sodass du dem deine Aufmerksamkeit widmest. Und das klärt alles, was nicht diese Klarheit oder Bewusstheit ist, das in dieser höchsten Qualität ist und bringt das zum Vorschein. Und da gibt es einen Zusammenhang zu dem persönlichen Willen, dem sogenannten. Wenn da der Wille oder der Wunsch ist und der ist stark, dann führt er in Verbindung mit dieser Hinwendung an das Höchste dazu, dass ich das zeigen muss. Das geht nicht anders, weil dann der Wille Ausdruck dessen ist, was ich enthüllen muss. Also es ist dann nicht freiwillig, ich will das, dass es dabei rauskommt, sondern es steht an, es enthüllt für dich und dazu taucht der Wille auf, um das dann umzusetzen. Ist es eine Hilfe?
Ja, also die Hinwendung zum Höchsten auf jeden Fall. Was du sonst gesagt hast, zum Beispiel über die Geburt, dass es oft sein kann, dass man nicht geboren werden will, ich glaube, das ist für mich anders gewesen. Ich bin ein 7-Monats-Kind mit einem Zwilling zusammen. Und meine Mutter, ich weiß nicht, ob sie das wirklich sagen kann, aber sie hat gesagt, dass ich die Geburt ausgelöst hätte, weil ich mich so viel bewegt hätte, weil ich ungemütlicher gelegen hätte. Okay. Ja, also ich weiß nicht, ob sie das wirklich sagen kann und ob das sinnvoll war, einem Kind das zu sagen.
Ja.
Aber ja.
Ja, weil das natürlich das Moment der Idee, dass da eine Schuld ist auf deiner Seite. Diesbezüglich, aber gut, vielleicht war das auch, weiß man alles nicht.
Nee,
essentiell, dass da eine Bewegung stattfindet, weil ihr sonst das nicht länger da ausgehalten hättet, möglicherweise.
Ja.
Ja, oder ihr vielleicht hättet sterben können, wenn das
ja, mein,
länger
mein gedauert hätte. Mein Zwillingsbruder ist gestorben bei der Geburt.
Ne? Okay, ja. Okay, und da sprichst du jetzt das Trauma an, dass du möglicherweise durch den Hinweis deiner Mutter glaubst, dass du Schuld daran hast.
Ja, und was mir auch so im Gedächtnis geblieben ist, also wie ich als kleines Kind, also wo ich mich jetzt dran erinnern kann, wie wir auf den Friedhof gegangen sind, zum Grab von meinem Zwillingsbruder, dass ich gesagt habe, wir gehen zu meinem Grab. Und irgendwann hat meine Mutter mir immer gesagt, ja, wieso sagst du, das ist nicht dein Grab, das ist der gewesen. Ne? Mhm. Also, dass da irgendwie eine Identifikation mit dem gestorbenen Zwillingsbruder auf jeden Fall als Kind da war.
ja, ist. Und wenn du sie nicht für dich durchschaut und bislang aufgelöst hast, wäre das ein Aspekt, den du dir angucken müsstest, weil du bist dann mit einem Bein wirklich in seinem Grab. Im Sinne von, du bist nicht, siehst dich als nicht wirklich verschieden von ihm. Auf dieser Ebene ist der Zwilling ganz schwierig, sich von dem Ausdruck des anderen Teils des Zwillings zu lösen und sein eigenständiges Leben zu leben, weil man immer mit seiner Aufmerksamkeit zu 50% da sich da aufhält.
Aber es waren zweieiige Zwillinge, wo das vielleicht nicht so stark ist. Okay. Ich weiß es nicht, ob das einen Unterschied macht.
Nein, es macht nicht wirklich einen Unterschied, nein. Nein. Allein weißt du, dass du so lange, auch wenn es nur 7 Monate waren, aber so eine lange Zeit, Brust an Brust, Herz an Herz, weißt du, Prägung an Prägung oder Wesen an Wesen, mit dem zusammen bist, ist ein eindeutiger Hinweis. Und zumal da auch eine Schuld ist, dann in dir. Jetzt können wir, glaube ich, eine Überleitung machen, auch wenn sie vielleicht nicht jetzt direkt dienlich ist, um das aufzulösen, aber schon irgendwo. Denn letzten Endes in Bezug auf die Schuld, weiß nicht, ob das sich für dich dann dadurch erlösen kann. Du weißt es ja auch, es gibt keinen freien Willen, es gibt auch nichts, was man anders machen könnte, mit anderen Worten. Also nichts, was deine Entscheidung wäre, jetzt da vor der Geburt zu strampeln, damit es dann zu der Geburt kommt und dein Bruder damit stirbt oder deswegen stirbt. Vielleicht wäre da noch eine Chance gewesen, vielleicht sogar dadurch ihn zu retten, als Hinweis von dir unbewusst, hier ist was eng, hier wird es eng und hier wird es schwierig und jetzt lass uns mal schauen, was hier Sache ist. Also man kann das genauso gut auch anders sehen. Aber jetzt von der absoluten Warte aus gesehen, gibt es keine Schuld, wenn du keine Entscheidung treffen kannst für etwas. Und ein Kleinkind kann nicht denken und kann keine Entscheidung treffen in dem Sinn. Es sind alles Reaktionen, die aufgrund dessen auch immer passieren, möglicherweise vielleicht auch aufgrund deiner Mutter, dass sie in bestimmten inneren Zuständen waren, die es nicht erträglich gemacht haben, da länger drin zu weilen, all das. Aber es gibt genügend Gründe, sich nicht schuldig zu fühlen. Aber das löst noch nicht unbedingt den Aspekt der Schuld in dir dann auf. Weil das musst du für dich sehen und du musst es für dich fühlen und du musst für dich dann wissen, dass es genauso wie es jetzt ist und war, in Ordnung ist.
Ja, das kann ich auch und ich sehe es auch nicht als Schuld. Also jetzt vom Bewusstsein her, der war einfach Leben, was leben wollte, ne? Und das sich ausgedrückt hat nach den Möglichkeiten. Ne? Und was immer da passiert ist, ist passiert. Also
Es bleibt unpersönlich.
Es bleibt unpersönlich, ja.
Es wird nicht persönlich, außer es wird persönlich genommen. Und dann ist es ein Thema, das man sich anschauen muss.
Ja. Okay.
Wenn es auftaucht, ist es ja, dass es sich immer erlöst. So ein Traum ist ja immer Erlösung.
Ein Trauma meinst du?
Traum oder Trauma?
Trauma, beides. Ja.
Beides, auch ein Trauma ist ja
auch ein Trauma ist eine Erlösung, weil das bewusst macht, was an Themen im System ist und bietet die Möglichkeit zu schauen, was da ist. Und in dem Moment, wo es auftaucht, fängt es auch schon an, sich zu erlösen. Die Frage ist nur, immer wie weit geht es dann dahin? Geht es erstmal dahin, dass man das unterdrücken muss, weil das System es nicht verkraftet, oder ist es möglich, dass es sich dann auflöst? Wir müssen, wenn wir sowas erlebt haben, müssen wir eigentlich wieder dahin zurückkehren, energetisch zu dem, was da für uns ein Riesenproblem war, also ein Trauma. Ein Trauma muss man sich stellen. Und dann mit einem anderen Bewusstsein zu schauen, was ist wirklich. Und nicht, was hat das System in seiner Reaktion auf das, was da war, daraus gemacht, empfunden und daraus interpretiert. Also somit bieten Traumata, so nach Träume, Möglichkeiten zu sehen, was läuft. Und auch im Bereich von Verletzungen, die man von anderen zugefügt bekommen hat, ist es ein Hinweis, welche Resonanz man dazu hat oder dass man eine dazu hat und die Möglichkeit zu schauen. Somit nimmt man dann die Wertung aus allem.
Ja, es ist irgendwie auch einfach ein Ausdruck von Individualität, ne? Also das Leben wollte einfach das ausdrücken durch diese Form, ne? Also und jemand anders hat was anderes, was es ausdrücken wollte, was vielleicht dann als Trauma erlebt worden ist oder sich auswirkt.
Ja, wir können auch da wieder nur sehen, dass wir diese Ereignisse im Ausschnitt sehen und dann in einem größeren Zusammenhang betrachtet haben sie ihren Wert und sogar ihre Bedeutung und sogar Dankbarkeit in Bezug zu dem, was war. Und diese Möglichkeit zu haben, dass man da aus der Identifikation mit diesen Umständen in einem größeren Zusammenhang diesen Stachel daraus nimmt, der da für alle Beteiligten drin ist. Und die Möglichkeit, sich als das zu sehen, was völlig losgelöst ist von jeglicher Verletzung. Nur so lassen sich ja tatsächlich auch Verletzungen als geheilt betrachten. Geheilt werden sie ja nie, aber wir sehen in uns oder können in uns den absolut heilen Teil sehen. Und der kann dann anders mit den Verletzungen umgehen. Bis dahin, als wären sie gar nicht passiert.
Ja, ich erlebe Dankbarkeit auch als versöhnend irgendwie. Auch als heilend, wie du sagst, okay, es ist nicht so, als wenn das nie passiert wäre, aber doch irgendwie, es nimmt den Stachel daraus. Ne?
Ja.
Und Dankbarkeit jetzt noch nicht mal unbedingt dem Ausgang der Sache, also zum Beispiel, dass ich eben überlebt habe und jetzt ein glückliches Leben und ein erfülltes Leben führe, sondern überhaupt Dankbarkeit, dass das Leben das so ausdrücken wollte, als worum auch immer, ne?
Ja, das ist sehr gut gesagt, weil Dankbarkeit sich eigentlich nicht wirklich, also wahre Dankbarkeit sich nicht an irgendwas heftet. Also nicht an irgendeinen Umstand im Grunde genommen, sondern das ist der Ausdruck von Liebe, dass man dankbar ist und man kann es gar nicht wirklich begründen. Man ist einfach dankbar und wir Menschen haben da die Tendenz zu sagen, ich bin dankbar, weil. Aber wahre Dankbarkeit ist einfach so. Ist einfach so. Und ein Schätzen von dem, was man ist. Indirekt, auch wenn man es nicht immer weiß, aber das ist es, dass man das dann tut. Denn wem oder was kann man dankbar sein? Also wenn du niemanden findest auf der individuellen Ebene, also auf der sogenannten Ich-Ebene und auch auf der göttlichen Ebene, wem oder was kann man dankbar sein? Man kann nur ein Prinzip dankbar sein und genau genommen nur sich selbst. Aber nicht als Person, sondern als das, was frei ist davon. Also Dankbarkeit und Schönheit, die man entdeckt und Liebe, ist alles immer nur ausgerichtet auf das, was man selber ist, in seiner Essenz.
Ich finde, Dankbarkeit muss an nichts geheftet werden, ne? Die kann einfach so da sein.
Ich wollte mal fragen, du sagst immer, alles ist in uns, Liebe ist in uns, und wenn jemand das jetzt, sagen wir mal, die Liebe ist ja was Unpersönliches, man kann die ja gar nicht spüren, wie kann ich jetzt meine wahre Natur, wie kann ich jetzt meine Liebe, meine innere Liebe spüren?
Ja, die Liebe, die du bist, die ist unpersönlich, die kann man nicht spüren, aber die Wirkung, die es hat, die kann man spüren, und dafür könnten wir sagen, dafür ist vielleicht der menschliche Körper gemacht, dass wir die Möglichkeit haben, für uns diese Unterschiede, die etwas ausmacht, also die ausmacht, wo unsere Aufmerksamkeit ist oder was uns wichtig ist, dass wir danach leben können und uns das System darauf hinweist. Also wenn ich mich traurig fühle, Es ist einfach der Weg versperrt für Liebe. Wenn ich aber Liebe fühle, und die kann ich fühlen als eine Wirkung im System, wenn ich mich auf das Höchste ausrichte, dann ist es vielleicht nicht das, was ich erwarte in Form von persönlicher Liebe oder die man empfindet, wenn man jemanden mag. Aber es ist ein Gefühl, und das kann man unterscheiden von anderen Gefühlen, wie Trauer, Schmerz und so weiter. Und diese Frage, die beantwortet sich im Grunde genommen selbst, wenn nämlich Liebe Idee ist, weißt du es. Weil das ist identisch mit dir. Und in dieser absoluten Liebe, also die Kenntnis von dir in diesem Moment und auch in anderen Momenten, wo du tief versunken bist, die strahlt diese Liebe aus, in und durch dich. Und dann weißt du es. Dann weißt du es, weil du es bist und weil es dir vertrauter ist als alles andere. Also vertrauter als jeglicher scheinbar persönlicher, gewohnheitsmäßiger Ausdruck. Sag, was noch fehlt?
Nur die Hinwendung immer wieder, und diese Stille unterstützt dann diese Erkenntnis zu dem.
Eine Form der Hinwendung ist diese Erinnerung, indem man einfach Liebe denkt, so wie man an einen Geliebten denkt, den man nicht aus den Augen verliert. Dadurch denkt man dann an das Höchste. Also die Liebe zum Höchsten bringt die Liebe in dir zum Vorschein. Man muss allerdings wissen, muss vielleicht nicht, aber vielleicht ist es interessant zu wissen, dass diese Liebe, die sich auch anfangs möglicherweise als ziemlich intensiv zeigt, mehr und mehr gleichförmig, gleichmäßig ist und nicht mehr diese Hochs und Tiefs kennt, diese Unterschiede von einem Zustand von weniger Liebe oder Nichtliebe zu eben ekstatischer Liebe, sodass du dann auf dieser Ebene von ekstatischer Liebe bleibst, aber die nicht mehr in der Form als Ekstase empfindest. Weil dieser Unterschied nicht mehr da ist, von dem sogenannten Normalzustand zu einem ekstatischen Zustand. Deswegen kann man auch je nach Typ Liebe sehr schnell übersehen, weil das eine sehr, sehr subtile Qualität ist, die nicht wirklich verschieden ist von Frieden, vom Ausdruck von Frieden. Und wo nehmen wir Frieden wahr? Wo nimmst du Frieden wahr? Oder wo nimmst du Liebe wahr? In deinem System.
Im ganzen System des Stills. Du meinst im Herzen jetzt zum Beispiel?
Ich meine nichts. Ich frage.
Also ich nehme es im ganzen System wahr.
Okay.
Wenn es ganz still ist und.
Okay. Was lässt dich sagen, dass es Liebe ist?
Irgendwas weiß.
Irgendwas weiß. Ja.
Das ist diese, vielleicht wie du sagen würdest, diese Bewusstheit, die weiß. Etwas weiß einfach.
Okay. Ja, das ist das Gute, um das die Menschen sich streiten, im Grunde genommen, in allen Phasen. Also auf der materiellen Ebene, der politischen Ebene, der sozialen Ebene, auf welcher Ebene auch immer, der Machtebene, in den Beziehungen. Nicht-Beziehung im Satsang. Es geht immer um die Liebe, es geht immer um das. Es geht immer um das. Das ist, was man will, mit allem, was man tut. Das ist mein Wissen, dass das so ist. Also alles, was man tut, geht letzten Endes nur darum. Weil man will, auch wenn man nur Macht will oder reich sein will, man will, dass am Ende was dabei rauskommt. Es kommt nicht dabei raus, aber man will es. Man will letzten Endes frei sein von diesem Bemühen um Geld und um Macht. Denn was will man anders, wenn man an der Macht ist? Weiter geht es da nicht. Also man will dann angekommen sein sozusagen. Und das ist Liebe, dass da kein Wunsch mehr auftaucht nach etwas. Das ist, was man versucht. Man versucht etwas zu vervollkommnen, in welcher Weise auch immer. Und das zieht immer auf die Liebe ab. So wie auch die Schönheit im Außen immer nur die Liebe, die als einziges ist, im Sinn ist. Also wenn wir etwas sehen, was schön ist oder dankbar sind, dann ist es immer im Hinblick auf Liebe. Und wir glauben aber, das sind bestimmte Umstände.
Also wenn wir was sehen, was uns schön erscheint, dann sind wir davon begeistert, weil wir im Grunde da Liebe durch Liebe sehen.
Ja, weil wir eigentlich da genau genommen, wenn wir so sehen wollen, da durchschauen, dahin durchschauen und letztendlich zur Liebe schauen. Das hat auch Platon schon gesagt, dass der Geliebte die Geliebte nicht um ihrer selbst willen liebt, sondern um der Liebe willen. Und das ist wahr. Das sehe ich in allen Bereichen so. Auch wenn da nicht Liebe dabei rauskommt, weil man ja die Liebe nicht wirklich im Blick hat. Und das macht den Unterschied. Also man hat dann Macht im Blick, weil man dann sich Liebe verspricht. Aber mittels dieser Mittel geht das nicht. Und Liebe kann man ja auch nicht bewirken in dem Sinne. Aber es ist ein Hinweis darauf, dass, weil jeder Mensch das will, es wichtig ist, dass man diese Ausrichtung hat auf das Höchste. Also, dass man wirklich weiß, was man will. Die anderen meinen, sie wissen, was sie wollen. Aber sie wissen es nicht, obwohl sie innen drin nach der Liebe suchen. Und kann es anders sein? Es kann nicht wirklich anders sein, weil die Essenz von allem Liebe ist. Also kann sich durch die Essenz, die Liebe ist, etwas ausdrücken, was nicht Liebe ist? Also kann dann das Universum, wenn die Essenz davon, also das göttliche Prinzip oder das eine einzige, wirklich reine Liebe ist, kann daraus nicht Liebe entstehen? Also ist dann, was auch immer hier auf dem Planeten heutzutage, ist es dann nicht Liebe?
Also egal, wie es ausschaut, beziehungsweise eingeordnet wird, zum Beispiel als Terrorakt oder sowas, im Grunde ist es Liebe.
Im Grunde genommen, ja. Ja. Ja, das ist eine beinharte Provokation natürlich für den normal denkenden Menschen. Der glaubt, dass er eine Person ist und dass es sowas wie göttliche Fügung gibt und dass nur Gutes geben muss und dass es Böse nicht sein darf. Wahre Liebe ist, dass alles sein darf. Und wenn Ausdruck der Liebe ist, dass das alles sein darf, was ist, dann darf das auch sein. Das bedeutet nicht, dass ich von hier aus sage, ich heiße das gut und finde das toll. Es ist genauso wie beim Autofahren vorhin, bestimmte Situationen nicht wirklich toll sind, ist es auch nicht toll, wenn Gewalt und Terrorakte passieren. Ohne Frage. Dennoch, absolut gesehen, ist es ein Akt der Liebe.
Also diese Unterscheidung, das finde ich gut und das nicht, oder das möchte ich unterstützen oder nicht, das ist auch Liebe. Ne?
Ja. Mhm. Ja.
Und wenn man die CD hört, alles ist Brahman, je öfters die man hört, desto mehr ist alles einfach erlaubt. Man sieht, ist alles okay. Was ist? Das finde ich das Schöne.
Ja, das bedeutet nicht, dass man alles so lässt, wie es ist. Das, da muss man unterscheiden. Auch Liebe bedeutet, dass man ja versteht, was passiert und keine persönlichen Aktien darin hat. Und dennoch auch Handlung möglicherweise erfolgt in Bezug zu dem, was passiert. Also, dass wenn dann etwas passiert, was man gemeinhin nicht als Liebe bezeichnet, dass man schaut, dass es nicht passiert. Wenn es möglich ist. Da kann man sich nicht dagegen wehren, da kann sich kaum ein Mensch dagegen wehren. Und will man ja auch nicht.
Dann sind wir schon eigentlich auch bei einem Thema, oder es könnte man da anschließen, dass jetzt von verschiedenen Seiten an mich herangetragen worden ist, das ist Missbrauch durch spirituelle Lehrer oder Lehrerinnen.
Ja.
Wie ist es für dich als, ich erlebe dich als reiner Satsang-Lehrer, sage ich jetzt mal, oder Advaita-Lehrer, ist das Wort Missbrauch nicht schon eine Fehlgeburt, weil wenn alles Liebe ist oder alles sowieso nicht anders sein kann, wie es ist, dann von Missbrauch zu sprechen, ist es nicht schon unlogisch?
Das Wort Missbrauch ist in dem Sinne auch schon ein Missbrauch. Und sehe ich auch so. Es ist ja so, dass erstens alles ein Akt der Liebe ist und eine Wertung primär auf persönlicher Ebene erfolgt. aber auch natürlich aufgrund von den Prägungen, die in Menschen sind, auch in Lehrern, die einen bestimmten Ausdruck darstellen. Und dementsprechend so leben wir alle, so leben alle Menschen, nicht nur im spirituellen Bereich, sondern in der gesamten Gesellschaft auf dieser Erde hier, die Menschen nach dem Prinzip der Resonanz und nach der Unvermeidbarkeit von dem, was ansteht als nächstes. Und da gehört dazu, dass sich das auch offenbart und offenbaren kann, was in uns angelegt ist, in Form von Gewalt, in Form von Opfertum, dass das durch bestimmte Umstände zum Vorschein kommen kann und auch muss, je nachdem wie die Energie ist oder wie stark die Energie ist. Das heißt, dass scheinbare Opfer aufgrund ihrer Energie, die sich ja nicht im Prinzip von der von Tätern unterscheidet, dass Opfer Täter anziehen, Täter Opfer, und dann sind wir wieder bei der Ursache Wirkung und dann müssen wir feststellen, das ist ein Arrangement. Und auch wenn natürlich wir hier in unserem menschlichen Ausdruck nicht bestimmen können, wie der aussieht, muss man dann natürlich von der Warte eines Menschen, der da Opfer in Anführungsstrichen eines Missbrauchs ist oder einer Gewalttat, sagen wir mal so besser, muss dann natürlich damit zurechtkommen, dass er, ohne dass er es gewählt hat, ein spezieller Ausdruck ist, dem das widerfährt und möglicherweise sogar oft. Die Geschichte, dass das in Bezug auf Lehrer der Fall ist, ist ja das Spezifische jetzt, was Satsang betrifft. Und gar nicht mehr allgemein zu sehen. Aber dennoch ist es ein allgemeines Thema, weil es in allen anderen Bereichen von sogenannten Abhängigkeiten ja auch passiert. Und da gibt es natürlich ganz viele Umstände, sodass man nicht alles über einen Kamm scheren kann. Es gibt Lehrer, die das tun, die das von ihren Schülern auch verlangen. Es gibt auch Schüler, die das von ihren Lehrern verlangen. Also auch das gibt es. Oder es provozieren. Und insofern ist da auch von der Warte aus, dass man sich als einen Lehrer betrachtet, der lehrt und der den anderen Menschen achtet, dass er schaut, dass die Menschen, die zu ihm kommen, das Vertrauen, oder dass er das Vertrauen wert ist, was die Menschen, die zu ihm kommen, auch in ihn setzen. Das ist, finde ich, in Bezug auf Reinheit wichtig. Abgesehen davon ist es nicht sinnvoll, das zu verurteilen aus der Perspektive von Liebe, was ansteht, was passiert und passieren muss. Und deswegen würde ich das auch nicht so werten, dass man das verurteilen muss. Schwierig ist, wenn jemand vorgibt, frei davon zu sein und es lebt. Das finde ich nicht stimmig. Wenn das auf der anderen Seite, wenn Missbrauch angeklagt wird, sogenannte, muss man auch immer schauen, von welcher Seite das kommt, also wer anklagt und welche Motivation das ist, welche Verletzung da eventuell dahinter steht. Und im Grunde genommen weil es ja nicht wirklich einen Missbrauch gibt, wie wir ja festgestellt haben, sondern eine Resonanz zu bestimmten Themen, die man hat, die sich ausdrücken, ist es dem persönlichen Faktor wirklich überlassen, was er daraus macht. Absolut gesehen gibt es ja nicht wirklich. Damit will ich nicht das reduzieren, was passiert. Aber auf der absoluten Ebene gibt es nicht, wenn man das sieht. Weil eben da dieser Zusammenhang besteht, dass beide ihren Anteil daran haben.
Gibt es oder siehst du den Unterschied, wenn ein Schüler zu einem Lehrer kommt oder Schülerinnen und Lehrer, wie auch immer, ein Schüler, der ein bestimmtes Muster hat, siehst du den Unterschied, dass der Lehrer, der frei von dem Thema ist, das einfach nur spiegelt, und ein anderer, der das ausnutzt, dass es aussieht, als wenn er persönlichen Vorteil daraus zieht. Siehst du den Unterschied?
Ja, natürlich. Jetzt kann ich nur Ja sagen, dessen, wie du die Frage gestellt hast. Ja, natürlich gibt es einen Unterschied. Dass man das ausnutzt und das ist für mich nicht stimmig, wenn es sich um eine Problematik handelt in dem Bereich, in dem dann der Lehrer das ausnutzt. Anders ist es noch, wenn der Schüler die Problematik gar nicht hat und die beiden sich einfach zusammenfinden und für Momente oder eine Zeit ein Herz und eine Seele sind und sich das auch sexuell ausdrückt. Das muss nicht immer, so wie es oft dargestellt wird, so problematisch sein, sondern für beide möglicherweise stimmig sogar.
Das glaube ich auch, weil es gibt ja auch Lehrer, die mit ehemaligen Schülern oder Schülerinnen verheiratet sind. Ne? Also die Menschen finden zusammen, in welchen Rollen sie sich auch immer begegnen.
Ne? Ja, man kann das sich nicht aussuchen. Man kann sich auch nicht aussuchen, mit welchem Partner man zusammen ist oder mit welchem man eine Liebschaft hat, kann man sich nicht aussuchen. Das fällt alles auch in den Bereich dessen, dass man das nicht entscheiden kann. Das ist Resonanz. Und wenn der Moment gekommen ist, dann passiert das. Da kann man noch so darüber denken oder selber moralische Vorstellungen haben, da muss man schauen, wie ist es dann um einen bestellt, wenn das passiert. Und das sind natürlich eben die größten Verletzungen bewirken können, prinzipiell, aber auch das größte Potenzial, das liegt da ganz eng beisammen, beides. Und ja, die größten Verstrickungen passieren auf den Ebenen, das ist wahr. Aber das Prinzip der Schuldzuweisung, da muss man sehr vorsichtig sein in dem Bereich, finde ich. Wie gesagt, ich weiß, dass in Bezug zu Schuldzuweisung auch in Bezug auf Eltern, denn das sind ja auch keine Ebenen, die davon ausgeschlossen sind. Und es gibt viele Ebenen von sogenannten Missbrauch, auch mentalen Missbrauch. Dass man Kinder gängelt oder sie zwingt, Dinge zu tun, die ihnen nicht gefallen, passen und so weiter. Dass man dann die Schuld bei dem anderen sieht primär. Also nach dem Schuldprinzip lebt und diese Anklage in Bezug auf diese Thematik kommt ja aus dieser Idee oder aus der Ecke von, da hat jemand Schuld und er handelt so, wie er oder sie nicht handeln dürfte. Und Eltern handeln für uns auch schon so, dass wir sagen, so dürfen sie nicht handeln und sie tun es. Und da ist noch der andere Anteil in einem selbst, der die Eltern dazu veranlasst, dass sie das auch tun, was nicht bedeutet, dass man Schuld hat. Aber die Resonanz ist im System und die zwingt es, dass beides zusammenkommt.
Siehst du einen Schüler oder eine Schülerin, einen Lehrer oder eine Lehrerin gegenüber in einer ähnlich, ich sage jetzt mal, schwächeren Position oder verletzlichen Position wie einem Kind seinen Eltern gegenüber?
Wenn der Schüler oder Schülerin sich in diese Position begibt, dass sie auf den Lehrer das projiziert, ja. Ja, dann ja.
Aber es muss immer der eigene Anteil da sein, das zu projizieren.
Da ist der eigene Anteil da, der das projiziert und die Energie, die das in Gang setzt, dass da auch ein Interesse von Seiten des Lehrers ist an den Schüler. Und das bedeutet aber, dass der Lehrer natürlich auch da eine Thematik hat, die ähnlich verstrickt ist wie der Schüler selbst. Also unerlöste sexuelle Anteile hat natürlich. Wenn es dazu kommt, dass da ein Zusammenfinden passiert auf dieser Ebene, dass der Schüler selbst sich in der Kindposition befindet.
In der therapeutischen Szene gibt es ja sowas wie ein, wie soll ich jetzt sagen, wie ein moralischer Anspruch oder wie ein ungeschriebenes Gesetz, dass der Therapeut keinen Sex mit dem Klienten oder der Klientin haben soll. Und es gibt jetzt Satsang-Lehrer und Lehrerinnen, die das auch für einen Satsang postulieren. Ja. Wie siehst du das?
Ich weiß, ich habe von dir ja einen Bericht bekommen, den ich gelesen habe. Und das habe ich als sehr einseitig empfunden und nicht wirklich in Bezug auf das Leben stimmig, weil das Leben es doch auch anders ausdrückt. Und man nicht etwas ausklammern kann aufgrund eines inneren Anspruchs, den man hat an sich selbst und möglicherweise auch da, und das war ja auch in dem Artikel, und selbst unterdrückte Wünsche damit versucht glatt zu bügeln, sagen wir mal so, indem man diesen Anspruch auf andere projiziert. Wie gesagt, man kann wirklich, und das ist ja auch bekannt, im Spirituellen wie auch in allen anderen Bereichen, dass es da Menschen gegeben hat, die wirklich sehr weit waren, sehr frei und dennoch, sagen wir mal in Anführungsstrichen, dann gefallen sind dadurch. Also man kann nicht wissen, was einem da droht und passiert. Ich könnte das für mich selber auch nicht ausschließen. Ich kann es nicht wissen. Können wir es wissen? Ja. Ich habe es nicht im Sinne. Es ist nicht meins, meine ich. Aber können wir alle Situationen im Leben voraussehen? Das können wir nicht. Ja. Ich dagegen.
Können wir nicht, aber ich wollte fragen noch zur Resonanz. Wenn irgendwas, ein Ereignis im Äußeren passiert, egal ob das Thema jetzt oder was anderes, was wirklich krass ist oder sehr schwer, mitten irgendwie in einer sehr schwierigen Situation, dann ist es doch auch, was Resonanz im System ist, dass ich dort bin. Wie zum Beispiel, man könnte auch sagen, wenn man die Resonanz hat, ist man mitten im Auge, dass man im Sturm ist, also mitten im Auge des Sturms kann man sein. Und ringsherum bombst oder ist irgendwas Schlimmes und du hast nicht die Resonanz und bist mittendrin in der Stille.
Okay.
Wenn du nicht die Resonanz hast, ist das so?
Ja, natürlich. Natürlich ist es so. Mhm. Ja. 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 Dann gäbe es diese Thematik von Missbrauch sowieso nicht.
Also du hast nicht dieses Thema.
Dann gibt es sie nicht, wenn beide sich im Auge des Zyklons befinden oder des Hurricanes. Mhm. Also losgelöst sind von den äußeren Turbulenzen, die in der Sexualität nun mal passieren. Ja,
also
natürlich.
Ich bin auch, fühle mich zu diesem Thema im Auge mittendrin in der Stille, so im Auge des Sturms fühle ich mich. Also da habe ich keine Resonanz dazu.
Ja, ja. Mhm.
Ich kann nur beobachten und sehen, aber ich kann nichts dazu sagen, weil ich weiß nicht.
Ja, sehr ehrlich. Mhm. Ja, du hast also keine vorgepasste Meinung, heißt das mit anderen beiden. Ja.
Nee, aber ich verstehe die anderen auch, aber ich weiß nichts also dazu zu sagen, weil ich nicht, keine Ahnung habe.
Wir könnten dazu auch sagen, in Anlehnung an John Lennon, Lebens, das passiert, während andere Leute Vorschriften machen. Leben ist das passiert, während andere Leute oder Leute Vorschriften machen oder Konzepte haben. Ja, das ist ein heißes Thema, oder? Und das ist auch nicht heiß.
Ja,
also für viele Menschen ist das ein heißes Thema, weil
ja.
Sie da die Möglichkeit haben, auch wirklich in ihre Emotionen zu gehen. Ja, total. Und diese Aspekte von was ist richtig, was ist falsch, Moralvorstellungen und Konzepte da einfach mit einfließen, die da nicht hingehören.
Oh, gibt es noch ein Thema, zu dem du jetzt dazu was sagen willst oder ein Aspekt zu den Sachen, die wir angesprochen
haben? Die wir jetzt angesprochen haben eben. Ja, es ist grundsätzlich nicht leicht, sich von seiner Biografie, seinen Erfahrungen, seinen eigenen Vorstellungen und so weiter zu lösen und die Schwierigkeit ist, dass man sehr leicht all das auf das Leben überträgt und der Ansicht ist, dass das Leben danach funktionieren sollte. Und die Kunst besteht wirklich darin, eine Position einzunehmen, die nicht von sich behauptet, dass sie weiß, was richtig ist, sondern eher weiß, dass diese Position nichts weiß. Und das ist wirklich Freiheit, dass man daraus leben kann. Und dann ist alles möglich, und auch für einen selbst und für alle anderen. Und da dann befreit man sich von dieser einschränkenden Phase der Prägungen in der Zeit, in der man sie gelebt hat und daran geglaubt hat, und kann dann alles so stehen lassen, wie es ist.
Ja, ich finde das auch als, im Grunde ist es eine Befreiung, aus der Position zu leben, wir wissen es nicht oder ich weiß es nicht, man kann es nicht wissen.
Ja, und muss in Bezug auf die Themen, die wir jetzt da besprochen haben, eben vorsichtig sein, dass man nicht verurteilt, was man nicht versteht und nicht weiß. Man kann nicht in den einzelnen Menschen reinschauen, den man nicht kennt, von dem man hört, kann nicht in den Lehrer reinschauen, den man nicht kennt, von dem man nur hört. Und auch in sich selber ja nicht wirklich total. Und was für mich ein ganz wichtiges Prinzip ist, dass man wirklich die Tendenz hat, zu verurteilen oder zu beurteilen, wenn man Dinge nicht kennt, nicht wirklich weiß. Wenn man sie kennt, dann versteht man sie, und wenn man sie versteht, kann man sie nicht mehr bewerten und nicht beurteilen. Und das ist ein Ausdruck von Freiheit.
Ich wollte noch was sagen zu deiner Mutter. Deine Mutter hat dir gesagt, den Satz, wer weiß, für was es gut ist.
Ja, wenn was immer auch passiert in meinem Leben, und es passiert einiges in meiner Jugend und Kindheit und überhaupt, hat sie das immer gesagt. Natürlich, ja, das habe ich auch nie vergessen. Das habe ich nie vergessen, weil ich mir immer auch angeschaut habe, gerade nach tragischen Ereignissen oder schwierigen Phasen, dass ich immer versucht habe, dann zu schauen, was lief da gerade, was kann ich daraus lernen, und nicht zurückgeschaut habe, also nicht in Form von irgendwelchen Vorwürfen, so, sondern wirklich geschaut habe, was sind die Zusammenhänge in all dem, auch wenn wir jetzt von Nichtwissen gesprochen haben, dennoch habe ich ja vieles Wissen gelernt, was dann dazu geführt hat, dass ich dann jetzt sagen kann, es ist gut, nichts zu wissen. Aber dafür braucht man am Anfang einiges an Wissen. Das ist das Spannende, das lässt man dann wieder gehen. Man muss es gehen lassen, oder es fällt ab. Ja, niemand weiß, wofür irgendwas gut ist, wirklich oder stimmig ist. Aber hinterher sehr oft kann man sagen, und das ist ja der Aspekt von Dankbarkeit, den wir hatten in Bezug auf Liebe und Bezug auf alles, was passiert ist, dass man dann irgendwann sagen kann, was auch immer war, du hast keine Details mehr im Blick, was alles war, weil du es einfach vergisst, weil da in dir Liebe ist und die sich als Dankbarkeit zeigt. Und ja, dann ist Frieden mit all dem. Und was ich gerne noch sagen möchte, ist, ich drücke mich eigentlich nie so danach aus, dass ich im Satsang sage, mögen alle Menschen friedlich sein, aber ich wünsche es allen Menschen, dass sie vorurteilslos sein können mit sich selbst und mit allen anderen. Und das würde einiges verändern.
Ich wollte nur noch sagen, mögen alle Menschen ihren eigenen Frieden entdecken, also ihren Frieden entdecken. Das ist dann ist auch dasselbe.
Über nichts dagegen. Also kein Veto, kein Anspruch.
Ja, okay, dann danke ich dir, Lichter Weber, für die Fragen, und Moni, dir für die Antworten, und euch allen und dem ganzen Leben für die Präsenz, die da ist.
Ja, danke dir auch, dass du da bist und das tust. Das ist wirklich ein Geschenk für viele. Danke. Und für mich auch.